ARD.
Ich glaube, das können wir mit Fug und Recht sagen. Es ist ein Einschnitt für die SPD hier in Berlin und eine neue Ära, die wir damit starten.
Die Menschen, die Genossinnen und Genossen, haben sehr klar entschieden, und zwar gegen einen tatsächlich einen Weiter-so.
Und damit auch aus unserer Sicht ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass die SPD einen echten Neustart braucht, auch personell.
Keine Angst, wir lösen nicht gleich die Koalition auf, sondern wir stehen dann auch zu dieser mehrheitlich getroffenen Entscheidung. Es muss aber darum gehen, eine starke SPD wieder hinzukriegen.
Die Berliner SPD stellt ihrer Spitze die Stühle vor die Tür. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik von rbb24. Die Sozialdemokraten in Berlin haben zwar noch nicht final entschieden, wer sie künftig führt, aber sehr wohl, wer es nicht mehr tun soll, Raed Saleh nämlich, der bisherige Vorsitzende. Franziska Giffey hatte den Braten ja schon vorher gerochen und frühzeitig angekündigt, nicht mehr weitermachen zu wollen. Wir sprechen über die verbliebenen beiden Kandidatenduos für den SPD-Vorsitz und was sie über die Verfasstheit der SPD sagen. Wir analysieren außerdem, warum Berlin 4.500 Vonovia-Wohnungen kauft und vor allem, wie die gekauft werden. Die Kassen sind nämlich leer. Außerdem schauen wir auf die Kenia-Koalition in Brandenburg, die nun endgültig in Auflösung zu sein scheint, jedenfalls was die noch ausstehenden politischen Projekte angeht. Das alles in der Spreepolitik. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Viel los gerade bei der Berliner SPD. Sie haben es am Anfang gehört. Eine neue Ära würde nun anbrechen, heißt es. Versprechen zumindest die beiden Duos, die noch im Rennen um den Landesvorsitz sind. Die Stichwahl steht an. Es entscheidet sich zwischen dem Team aus Martin Hiekel und Nicola Böcker-Giannini, die in der ersten Runde fast 50% der Stimmen bekommen haben, und dem Team Kia Niromand und Jana Pertels, immerhin 36%. Nicht mehr im Rennen der bisherige Co-Chef und Fraktionschef der SPD im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh. Ein ziemliches Beben in der Partei. Ich spreche darüber mit Jan Menzel, Ute Schumacher und Boris Hermel aus der landespolitischen Redaktion. Grüßt euch, ihr drei.
Hallo.
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 Jan, erstmal die Frage an dich. Ist das tatsächlich eine neue Ära bei der SPD?
Das ist ein großes Wort. Also eine neue Ära, finde ich, ist schon ziemlich hoch gepokert. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Einschnitt, denn Raed Saleh, der nun abgewählte Landeschef, hat ja nun doch seit einiger Zeit an führender Stelle die Partei, die SPD, geprägt. Als Landeschef gar nicht mal so lange, aber eben als Fraktionschef, der ist ein gewichtiger Player, hat da sehr viele Entscheidungen inhaltlicher Art und personeller Art auch getroffen. Er war auch der Franziska Giffey als Bürgermeisterin letztendlich installiert hat, sie zur Spitzenkandidatin gemacht hat. Also das ist schon ein wichtiger Mann. Und wenn der so einen Denkzettel bekommt von so vielen Mitgliedern, dann ist das schon ein tiefer Einschnitt. Und das sagt auch einiges aus über den Zustand der Partei. Da gibt es sehr viele, die, ich denke auch zu Recht, unzufrieden sind mit der Performance der Partei, mit den Wahlergebnissen, auch damit, dass die SPD das Rote Rathaus abgegeben hat. Aber eine neue Ära auszurufen, da bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommt. Zumal die das tun, ja im Moment auch noch so ein bisschen in einem Wartemodus sind. Wir wissen noch nicht genau, wer es werden wird. Und sie sind ja auch bei ihren Vorstellungen, finde ich, in vielen Punkten noch ein klein bisschen vage geblieben. Da gibt es ja viele Schlagworte, zum Beispiel das einer modernen, sozialen Großstadtpartei. Da kann man ja alles reinpacken.
Big City Club.
Und dann zu so. Wie bitte?
Big City Club für die Hertha-Fans, ja, unter den Zuhörern
zum Beispiel. Oder eben auf der anderen Seite, dass dann diese Umsonststadt erklärt wird, die man irgendwie abschaffen will, aber eben auch nur irgendwie und nicht genau sagt wie. Da ist einiges, glaube ich, noch, wo man sagen kann, da muss der Nebel sich nochmal lichten.
Wir reden gleich nochmal über die Umsonststadt. Nur, Jan, fandst du es bemerkenswert, dass Raed Saleh nach dieser Entscheidung als einziger nicht vor die Kameras getreten ist und sich auch gar nicht geäußert hat? Das hat eine Weile gedauert, bis man dann von ihm gehört hat.
Das ist, glaube ich, so ein Sammeln. Das habe ich bei anderen Ereignissen, wo es knapp oder nicht so gut ging, auch schon so erlebt. Also war jetzt nicht wirklich überraschend. Zumal, glaube ich, die Klatsche, die war einfach so heftig. Damit hat sein Umfeld auch nicht gerechnet. Also, dass er auf Platz 3 einlaufen würde, das war eher schon das, was sehr, sehr viele als Szenario erwartet haben, aber eher so eine Drittelung der Stimmen, dass alle mehr oder minder gleich aufliegen. Aber so weit abgeschlagen, das ist ja nicht nur ein schlechtes Ergebnis, sondern ein Misstrauensvotum praktisch. Und dass das erstmal sacken muss, dass da auch so Momente sind, wo man überlegt, oh, will ich mir das weiter antun? Kann ich eigentlich weiter so wie bisher Politik machen? Wie ist eigentlich das mit meinen engsten Gefolgsleuten? Wie ist es mit den Mehrheiten? Was kommt auch möglicherweise in der Fraktion auf mich zu? Das ist ja eigentlich seine Kernmachtbastion, dass man da erstmal guckt und dann erstmal sortiert, sich mit engen Leuten und Gefolgsleuten abstimmt und dann vielleicht nicht unbedingt so das Bedürfnis hat, dann auch in so einem Zustand dann vor die Kamera zu treten, die anderen strahlen und man selber ist dann vielleicht das Häuflein Elend. Ich glaube, das ist, ja, hat mich jetzt nicht überrascht, sag's mal so.
Ute, du kennst Ratzeler ja nur auch schon eine ganze Weile. Boris, du auch. Sein schwierigster Tag bisher in seiner politischen Karriere in Berlin?
Na, einer der schwierigsten. Also er hatte ja schon andere schwierige Tage. Wir erinnern an einen anderen Mitgliederentscheid vor Jahren, wo er eben auch als Drittplatzierter durchs Tor lief und eben auch wirklich dramatisch abgeschlagen war und damals Michael Müller gewann. Da ging es um den Parteivorsitz und Spitzenkandidatur.
Bürgermeister.
Um die Spitzenkandidatur, genau. In den Bürgermeisterposten, wer soll Bürgermeister werden? Aber ja, einer von diesen sehr schwierigen Tagen. Und so viele, finde ich, also ich weiß nicht, Jan, vielleicht fallen dir noch mehr ein, so viele waren es da ja gar nicht, die wirklich sehr hart waren.
Doch, es war noch ein anderer, der sehr hart war. Er wollte irgendwann nochmal SPD-Chef werden. Jan, hilf mir mal, wann das genau war. Ich glaube, also es ist mindestens 5, 6, 7 Jahre her. Da wollte er, ist auch rumgelaufen und hat gesagt, ich habe die Truppen zusammen, ich schaffe das auf jeden Fall. Ich kann Jan Stöß da oben ablösen, der damals SPD-Chef war. Und am Ende ging die Rechnung genau nicht auf. Vorher hatte er diesen Nimbus des Strategen, des taktierenden Politikers, des Machtstrategen, der seine Truppen wirklich zusammenkriegt und dann eben auch zum Ziel kommt. Und das war die erste echte Kerbe, wo es eben nicht funktioniert hat. Also das ist jetzt auch schon zum wiederholten Mal eine Niederlage für ihn, klar.
Ich glaube, das härteste Ereignis davor war noch, als sich vor auch um bei 5 Jahren in der Fraktion was getan hat und da mehrere Abgeordnete, fast die Hälfte, sich zusammentat und einen Brief geschrieben hat, ja, der öffentlich wurde, in dem dann gefordert wurde, dass er als Fraktionschef doch anders arbeiten soll. Es war eigentlich eine verklausulierte Rücktrittsforderung. Dieser Aufstand, sage ich mal, der hat ihn wirklich damals sehr getroffen, ähnlich wie, glaube ich, jetzt diese Abstimmungsniederlage, weil da wirklich an seinen Grundfesten gezerrt und gerüttelt wurde. Das Fundament wurde auf einmal brüchig und da stand es auch auf Messerschneide für mein Empfinden, ob er weitermachen würde, ob er weitermachen kann. Und am Ende muss man sagen, hat er es geschafft, sich zu stabilisieren, seine Mehrheit zu stabilisieren, was auch daran lag, dass seine Gegner in der Fraktion, die eine andere Politik, auch eine andere Führung wollten, dass die es nicht geschafft haben, einen Gegenkandidaten aufzustellen.
Ich saß übrigens, als diese Entscheidung kam, als die Push-Meldung des RBBs kam über das Ergebnis vom Mitgliederentscheid bei der SPD, saß ich in Erfurt bei den Linken, die da ihre Fraktionsklausur abgehalten haben, um da auch mal mit den Thüringer Linken so ein bisschen Kontakt aufzunehmen, sich auszutauschen. Und die haben wirklich zu diesem Zeitpunkt alle ihr Handy auf dem Tisch gehabt. Und dann war es auch kurz unruhig. Da sind auch einige rausgegangen, um mal zu telefonieren. Also es wurde auch außerhalb der SPD durchaus wahrgenommen. Dann schauen wir auf die beiden, die jetzt noch im Rennen sind. Martin Hickel, bekannt Bezirksbürgermeister Neukölln, und Nicola Böcker-Giannini, wahrscheinlich nicht so bekannt, war Staatssekretärin im Hause von Iris Spranger, für den Sport zuständig. Die haben ziemlich Furore gemacht in diesem parteiinternen Wahlkampf, muss man ja sagen, mit diesem Begriff der, wie hast du es genannt, Umsonststadt, Gratisstadt?
Ist nicht meine Kreation.
Ist deren Kreation. Ist deren Kreation, aber wie heißt es? Gratisstadt? Umsonststadt?
Nee, Umsonststadt.
Umsonststadt, genau. Das hat in der Partei durchaus für Diskussionen gesorgt, weil das suggerierte ja, dass sie meinen, es sei zu viel kostenlos in der Stadt, was für Sozialdemokraten ein bisschen ungewöhnlich ist, oder?
Also sagen wir mal so, die SPD hat ja eine Geschichte als Volkspartei. Damit hat sie ein breites Spektrum abgedeckt. Und da gibt es natürlich immer welche, die sind eher auch konservativer. Und die finden dann schon, also dass sich Arbeit auch lohnen muss und dass die Leute nicht alles hinterhergetragen bekommen sollen. Das ist durchaus auch eine Haltung, die es auch gibt in der SPD, neben vielen, vielen anderen Haltungen. Also mich hat nur verwundert, dass sie so erfolgreich waren mit diesem Wort Umsonststadt, weil ich hatte so das Gefühl, damit etwas suggeriert, was eigentlich nicht zutrifft, weil Berlin ist ja nun wahrlich nicht umsonst. Es gibt einige Dinge, die vielleicht gratis sind für bestimmte Gruppen, aber dass Berlin nun eine billige Stadt wäre, ein Umsonststadt, also da hatte ich so das Gefühl, das trifft so das Lebensgefühl, wie ich es wahrnehme, eigentlich nicht unbedingt. Ich kann auch nicht abschließend abschätzen, ob sie wirklich mit diesem inhaltlichen Punkt so sich durchsetzen konnten oder ob es dann eher so diese Kombination aus, wir wollen einen Neuanfang machen, wir wollen was anderes, wir wollen wieder eine SPD, die vielleicht so ein bisschen mehr auf die Sorgen der kleinen Leute eingeht. Das war ja auch ihr Wording, ob das nicht am Ende vielleicht eher den Ausschlag gegeben hat. Und da muss man eben sehen, ich hatte eben gesagt, die SPD ist ja so eine Volkspartei, die eine große Spanne abdeckt. Die SPD hat eben auch sehr viele, also eher ältere Mitglieder, die lange dabei sind, die vielleicht auch eher andere Themen interessieren als zum Beispiel die Funktionäre, die vielleicht sich vom Gefühl her eher links verorten, aber die haben so die kleinen alltäglichen Sorgen und da fühlen sie sich vielleicht besser abgeholt als zum Beispiel von den Jusos. Und das, denke ich, hat so ein bisschen Ausschlag gegeben dafür, dass dieses Duo der beiden Martin Hickel und Nicola Böcker-Giannini am Ende ja so gut vorne lag. Die haben ja fast an die 50% gekratzt.
Genau, das war relativ knapp. Kann man denn so pauschal sagen, das Duo Hickel-Böcker-Giannini ist eher so konservativ und das andere Duo Nierumand-Bertels ist eher links. Ist das, kann man das so pauschal sagen, wenn man mal so eine Verortung braucht?
Sie hören das nicht gerne, die beiden, aber ich würde das klar so sagen. Also sie haben ein anderes Wording, sehen sich eher so als pragmatischer und wollen auch dieses Rechts-Links-Denken in der Partei überwinden, aber das hat auch eine Berechtigung, weil diese alten Flügel in der SPD gar nicht mehr so vertreten sind. Dieses Mal gab es den Britzer Kreis und so weiter. Da hat sich einiges auch verschoben und verändert. Aber natürlich gibt es Leute, da kann man die Punkte abfragen, die ticken eher konservativer und andere, die ticken eher linker. So, und da jetzt drum herum zu reden, das ist vielleicht so für ein Marketing oder für eine innerparteiliche Kampagne ganz schön, aber da würde ich mich nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Es ist ein Insiderbegriff gefallen. Britzer Kreis. Wer kann es kurz erklären für alle, die so ein kleines Lexikon mitschreiben der politischen Begriffe in Berlin?
Was das ist waren früher die SPD-Rechten. Das waren früher die Rechten in der SPD, die gibt es aber schon länger nicht mehr. Die teilten sich dann auf in zwei Gruppierungen auf der SPD-Rechten, nämlich den Aufbruch und die Mitte. Die waren aber insgesamt immer kleiner als die große Mehrheit der Linken in der SPD.
Alles klar, haben wir das auch aufgeklärt. Dann natürlich die Frage jetzt, wir haben ja über Raed Salehs Karriere bisher in der SPD in Berlin gesprochen. Kann der jetzt noch Fraktionschef bleiben? Er hat ja selber gesagt, er sieht jetzt keinen Grund, das Amt aufzugeben. Franziska Giffey hat ihm nach der Entscheidung auch, hat zumindest offen gesagt, also das war jetzt hier keine Entscheidung über Herrn Saleh als Fraktionschef, sondern es ging um die Parteispitze. Trotzdem natürlich, Ute, die Frage, wenn man so eine Klatsche kriegt, ist dann eigentlich auch das Fraktionsamt, das Chefamt in der Fraktion weg, oder?
Das ist genau die Diskussion, um die es jetzt gerade geht. Aber auch hier wird es, denke ich, ähnlich wie damals, als dieser Brief von dieses Misstrauensvotum sozusagen aus der Fraktion vor einigen Jahren kam, wird es entscheidend daran hängen, ob sich jemand traut zu springen, nämlich sich als Gegenkandidat oder als Gegenkandidatenpaarung aufzustellen. Und ob der genug hinter sich bringt. Denn man darf ja nicht vergessen, nach diesem Brief von vor diversen Jahren mit der Kritik an Raed Saleh hat sich die Fraktion deutlich geändert. Da liegen Wahlen dazwischen. Und die Aufstellung der Fraktion ist schon sehr geprägt durch Raed Saleh. Das heißt, da sitzen sehr viele drin, die auf seinem Ticket fuhren mindestens. Ob sie dabei bleiben, das wird eine spannende Frage.
Also ich glaube, das Faszinierende bei Raed Saleh ist ja, wir haben über die mehreren Niederlagen schon gesprochen, der ist ein Stehaufmännchen. Ja. Der kommt immer wieder nach oben hinterher, der kann mit Niederlagen ganz gut umgehen. Ja. Und was Ute eben beschrieben hat, Jan, kannst du ja auch noch was zu sagen, ist auch ein Phänomen. Egal auf welchen Flügeln Leute aus der Fraktion unterwegs waren, er hat es sehr gut vermocht, die einzubinden in einen Fraktionsvorstand und so weiter. Er hat zum Beispiel einen engen Vertrauten, das ist Jörg Ströter aus Reinickendorf, der Kreisvorsitzende, der eigentlich der SPD-Rechten angehört und eigentlich so gar nicht so sehr dem Lager, dem Saleh sich zugehörig fühlt. Aber die beiden sind praktisch nicht auseinanderzunehmen. Da gibt es eine ganz starke Loyalität und das ist so ein Beispiel dafür, wie er die Leute eingehegt hat. Und die gehen jetzt nicht alle von der Fahne. Insofern glaube ich, dass er in der Fraktion schon noch ein ziemlich gutes Standing hat. Es gibt eine Debatte, ob man jetzt eine Doppelspitze machen sollte. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante, dass dann er und eine Abgeordnete eventuell die Fraktion gemeinsam führen. Aber wenn man so reinhört, dass es jetzt eine Kampfkandidatur gegen Saleh geben wird, dafür spricht im Moment nicht gerade sehr viel, weil da müsste der oder diejenige echt ins Risiko gehen und kann sich nicht sicher sein, dass er oder sie am Ende durchkommt.
Der Grund dafür, dass Raed Saleh so lange an führender Position ist, ist eben darin, dass er es wirklich geschafft hat, auch über vielleicht so alte Gräben in der Partei hinweg auch Bündnisse zu schmieden. Also auch jetzt aktuell auch in den Senat hinein zum Beispiel. Also die Senatorin Ina Ciborra für Wissenschaft, aber auch Arbeitssenatorin Kieseltippe oder auch Innensenatorin Iris Spranger, die sind politisch durchaus nicht immer einer Meinung, kommen auch aus verschiedenen Ecken der SPD, aber er hat sie trotzdem praktisch eingebunden und sie unterstützen ihn auch nach dem, was man bisher alles so weiß und mitbekommt. Er hat es auch sehr früh geschafft, zum Beispiel damals erinnere ich mich zu Heinz Buschkowski die Finger auszustrecken, mit ihm gemeinsam praktisch auch rechts und links zu versöhnen oder auf einen gemeinsamen Kurs einzuschwören. Aus dieser Zeit stammt auch diese Verbindung zu Franziska Giffey noch. Also das ist, glaube ich, seine große Stärke und auch die Qualifikation gewesen, dass er es schafft, doch unterschiedliche Milieus und Gruppen zusammenzubringen und damit dann eben auch Mehrheiten zu kreieren.
Wir haben Franziska Giffey angesprochen. Wir hatten in der Redaktion tatsächlich so ein bisschen eine Diskussion dann an dem Samstag, als die Entscheidung kam, was geht jetzt in ihr vor? Ist die jetzt tatsächlich entsetzt, dass nach ihr, die ja nun schon auch Konsequenzen gezogen hat aus dieser Wahlniederlage, jetzt auch Raed Saleh im Prinzip abgewählt wurde von der eigenen Partei und das dieser Abgesang auf die Ära Saleh-Giffey jetzt endgültig ist? Oder freut sie sich insgeheim, weil man ihr doch zuletzt sehr viel Verantwortung zugeschoben hat für das Desaster, für die Lage der Partei und es, glaube ich, aus ihrer Sicht auch ein bisschen sich so angefühlt hat, als hätte man sie da als Alleinschuldige hingestellt? Und ist die jetzt insgeheim zufrieden, dass jetzt auch der Saleh mit dran glauben muss und nicht nur sie?
Also ich habe den Eindruck, dass Giffey und Saleh nicht unbedingt inhaltlich eine Einheit waren. Die ganze Zeit nicht an der Spitze der SPD. Franziska Giffey ist ganz klar eine konservative Vertreterin der SPD und Rahel Saleh ist jemand, der eigentlich eher für dieses Rot-Grün-Rot oder Rot-Rot-Grün gestanden hat. Die haben sich dann zu einer Zweckgemeinschaft an der Parteispitze zusammengefunden, haben das auch ganz gut gemacht. Sie ist mit Sicherheit sehr enttäuscht gewesen, dass sie jetzt nicht mehr antreten kann. Vielleicht ist ein bisschen Genugtuung dabei, dass Saleh jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, dass bei ihr eher so durch den Kopf gehen könnte im Moment, dass da jetzt ein Duo vorne liegt mit Martin Hiekel und Nicola Beccagianini, die eher ihrem Lager in der SPD angehören. Da könnte vielleicht sogar im Hinterkopf so ein bisschen der Gedanke sein, okay, meine Chancen, eventuell doch nochmal Spitzenkandidatin zu werden, die könnten steigen, wenn die beiden die Partei führen.
Die Neukölln-Connection ist ja auch da zu Martin Hiekel.
Ja, man muss sehen, wenn dann auch die Frage Spitzenkandidatur wieder ansteht bei der nächsten Wahl, spricht einiges dafür, dass diese Frage dann auch in einem Mitgliedervotum entschieden wird. Also nicht der Parteitag mit tendenziell eher, ich sag mal, linkeren Funktionären und Delegierten entscheidet, sondern eben wieder diese Basis. Und diese Basis, die hat ja schon einmal auch grünes Licht gegeben für die Koalition mit der CDU. Sie hat auch damals vor 10 Jahren den Michael Müller zum regierenden Bürgermeister und Nachfolger von Klaus Wowereit gemacht. Auch jemand, der nun weniger links war als Rahel Saleh und Jan Stöß. Und diese Basis hat nun auch wieder das konservativere Duo in die Pole Position geschoben. Also ich denke, wenn man das so mal betrachtet, ist das für Franziska Giffey eigentlich im Moment die Geschichte, wo man sagen kann, ja, sie hat einen gewissen Lauf und sie ist überhaupt noch nicht abgeschrieben, was das betrifft. Denn wenn die Mitglieder wieder darüber zu entscheiden haben, würde ich sogar einiges darauf wetten, dass sie einigermaßen gute Chancen hätte, die sie sonst in der Partei so nicht mehr hätte.
Und genau diese Mutmaßung wurde ja zumindest von einer Zeitung, dem Tagesspiegel, diese Woche schon mal so ein kleines bisschen gefüttert mit einem Text über die Spekulation, dass Franziska Giffey wohl schon wieder an ihrer Rückkehr an die Spitze arbeitet. Und das würde ja dann endgültig beweisen, dass Franziska Giffey, was das politische Handwerk angeht, vielen sehr weit voraus ist. Wenn sie das auf diese Weise eintütet, wenn sie tatsächlich in ein paar Jahren zurückkommt, dann wäre das schon ein Comeback für die Lehrbücher des politischen Handwerks, oder?
Ja, aber also Saleh hat noch deutlich mehr Comebacks in der Vergangenheit geschafft. Also insofern das verschiedene Geschichten in die Lehrbücher zu schreiben.
Dann schauen wir, wie sich das auf jeden Fall entwickelt. Nur kurz noch die Frage an euch, die Einschätzung. Nehmen wir mal an, die Entscheidung fällt für das Duo Hiekel-Böcker-Giannini. Wäre das dann auch, kann man da schon rein mutmaßen, dass das dann eher eine SPD-Führung ist, die, wenn es um die nächste Koalition geht, dann 2026 die Wahl und die Frage, mit wem regiert man zusammen? Klar, man will immer der Chef sein, aber in der Farbkombination eher Richtung CDU schauen oder ist das, wären die beiden vielleicht auch welche, die dann immer noch offen sind und sagen, wir machen das auch mit den Grünen und mit den Linken?
Das hängt, glaube ich, stark auch vom Ergebnis dann ab. Wenn das Rote Rathaus in Reichweite kommt, dann gilt, glaube ich, die ganz klassische Logik, dann wird die Partei, die das haben kann, die wird da zugreifen. Das war ja nun ein Ausnahmefall, dass das Rote Rathaus praktisch aus SPD-Sicht abgegeben wurde, weil man eben die Gesamtkonstellation so schwierig einschätzte, weil man zum Ergebnis gekommen war, SPD-seitig, das ist, glaube ich, auch ein gemeinsamer Beschluss gewesen von Giffey und Saleh, zu sagen, also wir kommen mit unseren bisherigen Koalitionspartnern, wir kommen da nicht zurande, wir haben solche Widersprüche, wir haben uns gegenseitig so irgendwie in die Schienbeine getreten, das wird kein Gutes mehr werden. Wenn dann aber in 2 Jahren die Situation anders ist, dann wird, glaube ich, auch jedes Vorsitzenden-Duo natürlich den Machtanspruch haben, das Rote Rathaus soll rot sein und soll rot werden. Danach sieht es jetzt, wenn wir uns die Umfragen anschauen, wirklich nicht aus, da ist noch einiges zu tun. Aber natürlich kann man durchaus unterstellen, bei allen Ansprüchen, dass das Duo Hiekel-Böcker-Giannini natürlich, ich glaube auch vom ganzen Auftreten, von der ganzen Disposition, der Grundstimmung politisch näher bei der CDU liegt. Aber in Einzelfragen gab es auch von Martin Hiekel zum Beispiel interessante Ansätze, dass er gesagt hat, also den Zaun um den Görlitzer Park findet er eher keine so gute Idee. Das ist nun eher CDU-Politik, von der SPD-Innensatoren mitgetragen. könnte ja was Konservatives sein, ist aber offenbar auch für jemanden wie Hickel nicht die Antwort. Also auch da, glaube ich, sind dann alle auch flexibel genug, sich auf Situationen einzustellen, die ja jetzt noch gar nicht absehbar sind.
Diesen Zaun schleppen wir noch eine Weile mit uns rum, glaube ich. Dann schauen wir noch kurz, du hast die Umfragen schon erwähnt, wir haben den neuen Berlin-Trend diese Woche gekriegt, Ute, und jetzt kommst du ins Spiel mit dem Blick auf die Grünen speziell, denn tatsächlich wissen wir mit diesem Berlin-Trend, dass die aktuelle Koalition ja gar keine Mehrheit mehr hätte. Ganz knapp schaffen sie es nicht. Es gibt aber eine andere Kombination, eine Zweierkombination, die durchaus gehen würde, nämlich CDU und Grüne, Schwarz-Grün. Wie geht es denn eigentlich den Grünen im Augenblick?
Den Grünen geht es soweit ganz gut, wieder berappeln sich ja wieder nach ihren Querelen an der Spitze. Aber du spielst sie an auf, könnten die mit der CDU. Das haben sie ja schon mal gezeigt, dass sie zumindest wollen würden, vergangenes Jahr, als es Sondierungsgespräche gab. Und auch schon Jahre davor, wo eigentlich noch niemand so richtig ernsthaft über Schwarz-Grün redete, es gibt seit Jahren Gespräche zwischen den Parteien, natürlich nicht nur zwischen denen, aber zwischen diesen. Und die werden auch weitergeführt, aber es bleibt noch dabei, dass es natürlich mindestens zwei sehr dicke Bretter gibt, die zu bohren sind. Das ist die Innenpolitik. Wären wir wieder beim Görli und auch noch bei einigem mehr.
Natürlich.
Natürlich haben wir Görli. Und die Verkehrspolitik natürlich auch. Und da ist schon noch einiges aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, mit Kai Wegner, mit dem ja schon lange, lange Gespräche da geführt werden, mit ihm allein, das liefe, glaube ich, ganz geschmeidig. Aber er ist ja nicht allein die CDU. Insofern ist da schon noch einiges wegzuholen.
Und er müsste natürlich auch seine Truppen dann von dieser Idee überzeugen. Mir hat übrigens ein sehr hochrangiges CDU-Mitglied, ich darf nicht verraten, wer, aber ein sehr hochrangiges Mitglied der CDU diese Woche noch erzählt, also diesen Klaus Lederer, mit dem könnten wir auch arbeiten. Also mit einem Linken. Es wird also noch wilder. Wer weiß.
Naja, ja, es kann ja genauso wild kommen. Also wenn wir die Umfragen sehen jetzt, unser Infratest DIMAP Berlin Trend sieht das BSW von Sarah Wagenknecht drin im Abgeordnetenhaus. Das wirbelt alles durcheinander. Ja. Also möglicherweise kommen so eine Fragen tatsächlich auf uns zu. Und ich will nur mal sagen, wenn wir diese Zahlen jetzt von dieser Woche zugrunde legen, wo eigentlich nur als Zweierkombination Schwarz-Grün geht. Ute, du hast völlig recht, das sind dicke Bretter, aber die werden gebohrt.
Die werden gebohrt, natürlich,
werden
da wird ja auch
so
die ganze
gebohrt,
Zeit
gebohrt, dass da eine Regierung rauskommen würde. Da bin ich sehr sicher, dass das gehen würde.
Und trotzdem gibt es ja auch in der aktuell existierenden CDU-Fraktion ja diverse, die durchaus der Hufeisentheorie anhängen. Und das ist ja ein dunkelrotes Tuch für die, nicht nur für die Grünen, aber auch für die Grünen. Also da muss schon noch einiges.
Schon wieder so ein Fachbegriff.
Die
Hufeisentheorie.
Genau. Letztlich ja eine Extremismustheorie, wo man sich so das Parteienspektrum auf dem Hufeisen vorstellt. Und so ein Hufeisen hat ja so eine Rundung. Und in der Rundung sammeln sich also alle Parteien, die der demokratischen, freiheitlichen Grundordnung zugewandt sind. Und an den Spitzen eben die extremistischen. Und da wären eben die AfD auf der einen und die Linken auf der anderen Seite. Und nach der Theorie gleichwertig extremistisch schlimm geht gar nicht. Und das ist eine Betrachtungsweise der Politik, die den Grünen sehr zuwiderläuft.
Ich glaube aber auch, dass das in der CDU jetzt, also das war kurz nach der Wende vielleicht mal sehr populär bei Rote-Socken-Kampagnen und so weiter.
Nee,
also,
das ist in der aktuellen auch sehr.
In der Berliner, also gut, schätze ich die CDU Berliner Fraktion. CDU ein bisschen anders ein, vor allem nach dem, was du auch gerade sagtest, von dem Hochrangigen, den wir nicht nennen können. Da gibt es schon eine ganz klare Abstufung, auch in jeder Plenarsitzung. Es gibt keinen in der CDU, den ich erlebe, der AfD und Linke gleichsetzt, was Extremismus angeht. Im Gegenteil, es gibt ein Bollwerk gegen die AfD und da ist die Linke absolut Teil davon. Und da wird auch in der CDU mitgeklatscht. Also ich glaube, über den hatten wir mal, diesen Zustand, aber den haben wir schon eine ganze Weile überwunden.
Also gibt ja so einige Gespräche auch, was das Verfassungsgericht angeht und da gab es, wo es ja Nachbesetzung geben muss. Es gibt da schon Schwierigkeiten und Vorbehalte den Linken gegenüber. Also ganz so geschmeidig ist es für mich.
Nee, geschmeidig sage ich gar nicht, aber die Vorbehalte sind unterschiedlich gradiert.
Ja, also absolut.
Gegenüber
und
der AfD
auch
sind
welche,
die massiv
die damit gar
und gegenüber
keine
den Linken sind sie vorhanden, aber lange nicht so stark.
Mhm. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Wir müssen aber nicht nur orakeln über politische Zusammensetzungen, Koalitionen, was ist politisch überhaupt möglich, sondern wir haben ja ganz konkrete politische Projekte, an denen man dann mal schauen kann, mit wem wäre das jetzt wie möglich, wie ordnet sich das Ganze ein. Und wir hatten diese Woche einen nicht ganz unwichtigen Wohnungsdeal, das landeseigene Wohnungsportfolio ist nochmal angewachsen. Dieser schwarz-rote Senat kauft 4.500 Wohnungen vom Unternehmen Vonovia. Holt sie also in Landesbesitz. Boris, das klingt ja fast nach Vergesellschaftung.
Ja, in einer gewissen Weise ist es das. Eine Rekommunalisierung ist es nicht wirklich, weil die haben dem Land nicht gehört. Die gehörten Privaten, beziehungsweise sind an Private verkauft worden, kurz nach der Wende und jetzt eben an die Vonovia gegangen. Und die Vonovia will jetzt auch aufgrund der Marktlage, dass sie selber kaum Neubau macht und sich auch von Beständen trennen will, will die jetzt verkaufen. Berlin schlägt zu. Die Hovo G, der größte Käufer auf der Landesseite, die größte landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die schlägt zu und zahlt dafür fast 700 Millionen Euro. Die sagen, der Ulrich Schiller, der Chef der Hovo gesagt, wir haben uns gerade diese Bestände, die sind in Lichtenberg größtenteils, Friedrichsfelde, aber auch am Fendpfuhl und auch unten ganz kleine Teile unten in Adlershof, die hätten sie sich schon seit 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren sehr intensiv angeguckt mit Argusaugen und wollten die eigentlich gerne haben. Er sagt, es ist ein guter Deal, weil das sind Bestände, die Ende der 90er, Anfang der 2000er durchsaniert worden seien, durchmodernisiert worden seien. Da seien keine Schadstoffe zu erwarten. Das sei etwas, was gut ins Portfolio, wie das immer so schön heißt bei den Immobilienmanagern, der Hovo G reinpasst. Dazu kommt dann noch ein Extra, nämlich eine Optionsfläche in Buch, wo der Senat ohnehin bauen wollte, auch mit der Hovo G. Die wird jetzt nochmal größer um 6,9 Hektar. Die kaufen sie noch mit am Sandhaus, da wollen sie auch nochmal 1200 Wohnungen neu errichten dann. Insgesamt lobten sich sowohl Wegner als auch der Finanzsenator, als auch die SPD, als vor allem auch die Hovo G und die Berlinovo, die mit beteiligt ist als andere Wohnungsbaugesellschaft, sehr für diesen Deal und sagten, das ist ein großer Schritt, Otto und Kai Wegner, in Richtung einer Situation, wo wir als öffentliche Hand, als Politik viel mehr Einfluss haben auf Miethöhen, weil wir einfach mehr öffentlichen Bestand an Wohnungsbau haben.
Ich würde ja gerne noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen an der Stelle. Ich verstehe ja schon, dass es natürlich für die Mieterin, das haben wir auch, glaube ich, in der Abendschau gesehen, für viele eine gute Nachricht ist, weil sie sich darüber freuen, dass sie jetzt einen, ich denke mal, doch verlässlicheren Vermieter haben als vorher, nämlich dann das Land Berlin letztendlich ja, was natürlich sehr sorgsam auch mit Mieterhöhungen umgeht, auch mit Mieterinteressen. Das ist natürlich nochmal ein Plus an Sicherheit. Ich glaube nur, dass das irgendwie so ein bisschen so ein Tropfen auf den heißen Stein letztendlich ist. Und in den Dimensionen her, wir reden über 5.000 Wohnungen. Das Senatsziel sind eigentlich 500.000 Wohnungen. Da fehlen noch deutlich über 150.000, bis man da hinkommt. Wenn man das mal hochrechnet, welche Kosten dafür anfallen würden, glaube ich, ist dieses Ziel auf diesem Wege zu erreichen relativ unrealistisch. Es sei denn, man redet von irgendwie 30, 40 Jahren vielleicht. Und ich habe noch einen anderen Punkt, der mich so ein bisschen umtreibt in der Geschichte. Natürlich ist es so, dass das die Gesellschaften jetzt zahlen sollen, die Landesgesellschaften, nicht der Landeshaushalt. Aber wir haben vor einiger Zeit schon gemerkt, die sollen ja einiges tun. Die sollen ja auch Neubau machen, die sollen weiter kaufen, die sollen energetisch sanieren. Und sie machen es eben auch, indem sie die Mieten moderat nur, aber eben auch die Mieten heraufsetzen. Also heißt ja im Ergebnis, die Mieterinnen und Mieter, die jetzt bei den Landeseigenen sind, die sind eigentlich die Kernfinanziers dieser Rückkaufpolitik. Und es wäre doch eigentlich noch gerechter, wenn das vielleicht die Allgemeinheit in Gänze machen würde. Da wäre man aber schon wieder fast bei der Vergesellschaftung.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr, also ich habe eben im ersten Anlauf nur geschildert, was die da erzählt haben. Ich wollte das gar nicht verteidigen. Ich gieße noch ein bisschen Wasser hinterher. Noch mehr Wasser hinterher. Ich meine, die haben schon, der Versuch Ankauf, der ist ja, wird ja schon ewig unternommen. Seit 2018 haben die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 35.000 Wohnungen zurückgekauft. Und das waren nicht alles Geschäfte, die super waren. Also selbst diejenigen, die sie damals gemacht haben, ich erinnere nur mal an die Karl-Marx-Allee, das waren Bestände, die gehörten Privaten, die sollte die Deutsche Wohnen dann kriegen. Dann sind die Mieter auf die Barrikaden gestiegen und am Ende gab es so ein ganz spezielles Modell des gestreckten Rückkaufs. Am Ende landete das bei landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, aber dann eben für Quadratmeterpreise von knapp unter 4.500 Euro. Das sind absolute Mondpreise gewesen. Da hat selbst der Finanzsenator, der damals amtiert war, Kollatz, gesagt, das ist ein ganz schlechtes Geschäft gewesen, das wir da gemacht haben. Und da muss man eben auch aufpassen, zu welchen Konditionen man ankauft und ob man nicht die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, das hast du schon angedeutet, die haben komplett überfordert. Die haben jetzt 17 Milliarden Euro Schulden. Es gibt jetzt schon das DIW, das habt ihr selber recherchiert, Jan. Die sagen, das ist eigentlich ein Zustand, der geht gar nicht mehr. Wir haben einzelne Wohnungsbaugesellschaften, die haben noch 10% Eigenkapitalquote. Da fehlt, der Rest ist alles kreditfinanziert. Das kann irgendwann mal ein ganz böses Ende nehmen. Und das böse Ende sieht dann so aus, hast du auch angedeutet, am Ende haftet das Land Berlin und der Haushalt dafür. Dann wird es eben dann doch wieder ein ganz mieses Geschäft fürs Land Berlin. Und vielleicht macht man sich auch was vor, wenn man jetzt sagt, okay, das kann die Hovo G und die Berlinovo alles aus Eigenmitteln machen. Natürlich können sie das nicht aus liquiden Mitteln machen. Die müssen selber Kredite aufnehmen. Das heißt, sie müssen sich noch weiter verschulden. Und das kann dann am Ende zu einer Situation führen, die hatten wir auch schon mal in den 90ern, wo man die entschulden musste, wo man richtig in eine Schuldenfalle reingeraten ist.
Und damit, Boris, ist auch die Frage geklärt, wo das Geld herkommt. Es kommt eben nicht aus dem Haushalt Berlin, sondern es kommt eben über die Kreditaufnahme der HOVO G, die dann diese Schulden in den Büchern stehen hat. Der Grund, warum wir darüber reden, ist eben, dieser Ankauf von Wohnungen zeigt ganz gut, wie eins der größten politischen Themen in Berlin eben angegangen werden kann, unter welcher politischen Konstellationen. Also CDU und SPD, den landeseigenen Wohnungsbestand, wollen den vergrößern, indem sie Wohnungen ankaufen. Die Linken können da ja eigentlich nichts dagegen haben. Die kritisieren das aber, weil sie sagen, eigentlich wollen wir Vergesellschaftung. Das ist der große Unterschied. Vielleicht nur noch mal zu erklären, was unterscheidet denn jetzt diesen Deal, der ja im Prinzip für die Mieter zumindest super ist, von dem, was die Linken vorhaben?
Ja, die Linken und die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die ja jetzt einen neuen Volksentscheid vorbereiten, die argumentieren, und da ist es in der Expertenkommission, die es gab, ja auch viel drüber resoniert worden. Und da gab es jetzt auch nicht den ganz großen Widerspruch, dass man, wenn man vergesellschaften würde nach Artikel 15 Grundgesetz, das nicht zum Marktpreis machen muss. Also zu deutlich weniger Geld diese Bestände kaufen könnte. Das heißt also, die bisherigen Eigentümer entschädigen müsste mit sehr viel weniger Geld als der aktuelle Marktwert. Kai Wegner hat diese Woche sehr deutlich gesagt und in einer Deutlichkeit, die ich so noch nicht wahrgenommen hatte. Vorher war immer so Respekt vor dem Volksentscheid, der war ja erfolgreich, dass man vergesellschaftet. Mit ihm ist das nicht zu machen. Also das ist eine ganz klare Basta-Ansage. Da weiß man jetzt auch, wo der Hase hinläuft.
Welchen Weg würden denn die Grünen da bevorzugen? Sind die da pragmatisch und sagen, wir machen das, was funktioniert? Oder wären die theoretisch bereit, eher zu sagen, nee, also entweder für Vergesellschaftung oder gar nicht?
Na, die Grünen haben sich ja bislang auf den Standpunkt gestellt, die Vergesellschaftung ist die Ultima Ratio. Also wenn gar nichts anderes geht, dann könnte man das tun. Und da kann man natürlich auch sehr lange sagen, das andere, das können wir auch noch probieren. Ist jetzt auf dem Parteitag nächste Woche, ist aber wirklich ein Antrag auf der Tagesordnung, der verlangt, dass man sich abkehrt, komplett abkehrt von der Vergesellschaftung. Da bin ich gespannt, was das Ergebnis ist. Das steht noch aus. Aber die Mitglieder konnten ja entscheiden, welche Anträge ranken wir hoch. Und das war einer von denen, wo sie gesagt haben, den müssen wir auf jeden Fall besprechen.
Und das spielt natürlich dann auch wieder eine Rolle, wenn es darum geht, wer eigentlich mit wem zusammen regieren könnte nach der nächsten Wahl. Wir schauen auf den Grünen-Parteitag. Wir schauen auf all diese Entwicklungen natürlich intensiv. Euch dreien erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen diese Woche. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung es die SPD treibt und wer dann am Ende die Partei eigentlich führt. Ich danke euch.
Gerne.
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 So ist das, wenn man in der kleinen DDR bald länger an der Macht ist als Erich Honecker und Inflation, Wohnungsmangel, Bürokratie, unzuverlässige Bahn und Migrantengewalt nicht als Nöte wahrnimmt. Das Fazit Ihrer Politik ist schlicht: Kenia gehört nicht nach Brandenburg, diese Koalition gehört abgewählt.
Während diese Koalition, während Abgeordnete dieses Hohen Hauses dafür gearbeitet haben, dass das Land vorankommt, sind Sie mit Druiden, Wünschelrutengängern und Corona-Leugnern durch die Straßen gezogen und haben versucht, Menschen Angst zu machen. Das ist, was Sie geleistet haben. Statt unsere Kommunen, unsere Krankenhäuser, unsere Unternehmen, unsere Hilfsorganisationen und Verbände und viele andere Menschen mit uns gemeinsam zu unterstützen, klagen Sie gegen das Brandenburg-Paket und fallen damit allen Menschen im Land in den Rücken.
Hitzige Auseinandersetzungen zwischen Hans-Christoph Berndt, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag, und Ministerpräsident Dietmar Woidke. Die Landtagswahl in Brandenburg, Sie haben es gehört, die wirft schon lange ihre Schatten voraus. Und auch auf die Kenia-Koalition von SPD, CDU und Grünen. Dass die rot-schwarz-grüne Stimmung, sagen wir mal, angespannt ist, das haben wir hier in der Spreepolitik schon öfter besprochen. Heute schauen wir mal ganz konkret auf die Regierungsarbeit bzw. das, was noch davon übrig ist. Bei mir ist Amelie Ernst aus unserem landespolitischen Studio in Potsdam. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Vorletzte Plenarsitzung diese Woche, die nächste und dann die letzte steht im Juni an. Letzte Chance auch für das Beschließen von Gesetzen, oder?
Genau so ist es.
Und dann kommt die heiße Wahlkampfphase.
Ja, also zum Wetter der nächsten Tage, glaube ich, passt es jetzt schon so ein bisschen. Es steigert sich so langsam auch im Landtag. Also eigentlich muss man sagen, hat der Wahlkampf schon begonnen, konnte man diese Woche ganz gut bemerken bei den Landtagsdebatten. Also da war die SPD, wir haben ja Dietmar Woidke gerade schon gehört, beispielsweise schon deutlich offensiver mit Blick auf die AfD als so in den vergangenen Monaten und Jahren. Da wurde auch viel gearbeitet mit Zwischenfragen, mit Kurzinterventionen. Ne? Also wenn der eine Redner dran ist, dann versucht die andere Seite zwischendurch mal Fragen zu stellen oder auch den jeweils anderen aus dem Konzept zu bringen. Das war die Woche auch relativ lebhaft. Und man merkte auch bei den Redebeiträgen, die waren jetzt nicht mehr alle so sehr am Sachthema, sondern schon sehr an die potenziellen Wählerinnen und Wähler gerichtet, um da schon mal so zu punkten. Also das war, wie gesagt, lebhaft die Woche.
Ja, auf jeden Fall hatten die Gäste, die dann da im Landtag zu Gast waren, unter anderem Schülerinnen und Schüler, glaube ich, waren es, Schulklassen, die hatten einiges zu beobachten und zu erleben, wie so ein Parlament dann auch klingen kann. Es drängt sich jetzt die Frage auf, wie viel kann man denn aktuell eigentlich noch von dieser Kenia-Koalition in Brandenburg erwarten? Haben die denn jetzt noch irgendwas Großes vor?
Naja, sie haben nur noch so ein paar Projekte, die hätten sie vielleicht oder Teile der Koalition hätten sie gerne noch durchgebracht, aber was Großes, Gemeinsames sehe ich da gerade nicht mehr. Also die ganz großen gemeinsamen Projekte, die sind eigentlich mit dieser Sitzungswoche schon abgeschlossen oder auf dem Weg. Der Verfassungstreue-Check für Beamte kam ja jetzt noch diese Woche, trotz Widerstand der Opposition. Die Unimedizin in Cottbus, die kommt auch das ist beschlossene Sache. Und dann soll in der letzten Sitzungswoche im Juni ja noch ein neuer Antisemitismusbeauftragter oder eine Antisemitismusbeauftragte gefunden werden. Da gibt es im Moment noch Diskussionen im Hintergrund, liegt aber nicht unbedingt an der Koalition, sondern auch an den jüdischen Gemeinden, die da sich nicht einig sind. Aber ansonsten stehen die Zeichen jetzt wirklich auf Wahlkampf.
Dann schauen wir mal auf das, was nicht mehr möglich wird oder schwer umstritten ist und auch deswegen nicht kommt. Die Bezahlkarte für Geflüchtete, wie ist da der Stand und kommt die jetzt noch?
Ja, ich denke, die wird kommen. Das ist ja beschlossene Sache von den Ministerpräsidenten der Länder. Die haben ja schon im Herbst gesagt, wir machen das jetzt so. Die Frage ist nur, ob diese Karte in Brandenburg auch einheitlich kommt. Also der Landkreis Märkisch-Oderland, der ist ja schon mal vorne weggeprescht und führt die auf eigene Faust ein, damit es einfach mal weitergeht bei dem Thema. Das liegt ja schon seit Monaten sozusagen in der Koalition rum. Ja, und auf Landesebene kann sich die Koalition eben nicht einigen. Wie viel Geld sollen die Asylsuchenden bekommen als Taschengeld, also in bar? Das ist die einzige sozusagen Streitfrage. Das Geld ist natürlich fix, aber die Frage, wie viel Cash, wie viel Bargeld soll möglich sein und nicht auf der Bezahlkarte gebucht werden. Also die SPD und die CDU wollen 50 Euro pro Monat und Erwachsenen und 10 Euro pro Kind. Die Bündnisgrünen und ihre Integrationsministerin Ursula Nonnemacher, die sagen aber nein, 184 Euro sollte ein Erwachsener in bar zur Verfügung haben, 137 Euro ein Kind, damit eben auch Dinge bezahlt werden können, die eben nicht mit dieser Karte funktionieren, ne? Also auf dem Markt oder bei irgendeinem Verein oder in der Schule für den Ausflug oder so.
Hintergrund ist natürlich, dass man das Geld nicht ins Ausland überweisen soll. Ne?
Genau, das ist die Argumentation gerade auch von CDU und SPD. Ne? Wenn das Geld irgendwie bar da ist, dann kann man das ja irgendwo hinschicken an Schlepper oder auch ins Ausland. Und das wollen wir ja gerade verhindern mit dieser Bezahlkarte. Deswegen weniger. Und da wird man sich nicht einig. Und deswegen kann das dazu führen, dass dann jeder Landkreis einfach seins macht und sagt, okay, bei uns ist es so, bei uns ist es so. Potsdam ist zum Beispiel komplett gegen die Bezahlkarte. Da gibt es keine klare Linie von oben.
Ja, das klingt aber auch irgendwie so ein bisschen so, als wäre es fast egal, ob die Kenia-Koalition sich jetzt auf einen Betrag einigt, den man da Cash rausziehen kann.
Das denken die Landkreise jetzt sicherlich auch und sagen, ja, dann macht ihr halt,
beschließt ihr mal.
Macht ihr mal irgendwas, wir machen dann halt, also Landkreistag sagt auch, wir machen jetzt 50 Euro und so wird das irgendwann kommen, denke ich.
Okay, dann weiteres Stichpunkt, Jagdgesetz und Agrarstrukturgesetz. Klingt aus Berliner Sicht ein bisschen exotisch und provinziell, ich weiß aber für Brandenburg und damit irgendwie dann auch immer für Berlin, das sagen wir hier immer wieder, absolut essentiell. Was ist da der Stand bei den beiden Sachen?
Genau, Agrarstrukturgesetz, da geht es ja darum, dass Agrarflächen nicht mehr unbedingt an den meistbietenden Investor verkauft werden sollen. So wollte es zumindest der grüne Agrarminister Axel Vogel. Die SPD ist aber skeptisch und sagt, naja, aber das ist ein Eingriff ins Eigentum. Also Landwirte müssen doch weiterhin die Möglichkeit haben, ihr Land auch meistbietend zu verkaufen. Da wird man sich auch nicht einig. Und das Gesetz wird nicht mehr kommen in dieser Legislaturperiode, hat der Umweltminister, also Axel Vogel, schon selbst gesagt. Also das ist diese große Frage, ne? Wem gehört Brandenburg, wem gehört das Land und wem soll es künftig gehören? Ganz wichtige Frage. Und das andere, du hast es gesagt, das ist das Jagdgesetz. Da geht es um den Wolf wieder mal und das interessiert ja auch viele Berlinerinnen und Berliner normalerweise, ne? Also darf er abgeschossen werden oder nicht. Also der Landesjagdverband möchte, dass der Wolf endlich ins Jagdrecht aufgenommen wird, weil er einfach zu viel Schaden anrichtet. Aber Axel Vogel als grüner Umweltminister sagt, nein, das ist nicht vorgesehen. Und deswegen ist das auch sehr, sehr unklar oder vielleicht auch unwahrscheinlich, ob dieses Jagdgesetz noch kommt.
Vielleicht ändert das sich ja irgendwie, wenn der erste Wolf dann in Berlin auftaucht. Also Löwen hatten wir ja schon, die dann keine waren.
Ja, ihr hattet ja schon, also.
Gut, wenn wir die Käfige aufmachen, kommt dann eine ganze Menge raus. Aber
Wölfe,
so,
in Anführungszeichen. Ja, wir hatten hier ja auch schon Tiere in irgendwelchen Feldern. Ja, also das ist... also ein Dauerbrenner seit Jahren, ne? Der Wolf, und soll er geschossen werden, damit irgendwie jetzt auch der Wald nachwächst. Das ist ja der eigentliche Hintergrund, ne? Also wenn der Wolf natürlich die Rehe frisst, dann fressen die Rehe auch vielleicht die kleinen Bäume nicht mehr. Das ist ja so eine Kette, die dann da läuft, und da geht es hin und her und natürlich immer um die Frage, ist der Wolf jetzt weiter zu schützen oder nicht?
Genau, denn auf dem Speiseplan stehen halt nicht nur Rehe, sondern auch manchmal Schafe, und dann wird das Ganze auch irgendwann, und wir machen und lachen jetzt hier ein kleines bisschen drüber mit der Berlin-Connection, aber natürlich ist das für die Bauern und für die Schafhirten ist das durchaus teilweise dramatisch. Aber,
absolut.
Aber müssen wir warten, bis da das Jagdgesetz kommt in Brandenburg, und unsicher ist auch etwas, was schon längst beschlossen ist, aber jetzt in der Umsetzung noch unklar ist, nämlich das 1,6 Milliarden schwere Brandenburg-Paket, also massive Investitionen der öffentlichen Hand, ist beschlossen, aber ist jetzt noch nicht real, ne? Ist noch nicht
genau
umgesetzt.
Liegt noch am Gericht. Die AfD hatte dagegen geklagt, dass diese Milliarden ausgegeben werden, zum Beispiel auch an Krankenhäuser oder auch an andere beteiligte Kommunen, wo man Geld hinschicken wollte, gerade nach den Krisen, Ukraine und Pandemiefolgen, damit abmildern. Das soll im Mai wahrscheinlich entschieden werden, und erstmal liegt es auf Eis, das ganze Geld.
Glaubst du denn, dass das noch vor der Wahl irgendwie dann kommt oder vor Gericht entschieden wird?
Das wird, glaube ich, also nur ein Glauben natürlich, ne? Das wird entschieden, aber die Umsetzung dauert dann ja auch nochmal.
Dann Bilanz ziehen werden wir auf jeden Fall zur Kenia-Koalition hier an diesem Punkt noch öfter. Das ersparen wir uns dann aber für den Sommer, kurz vor der Landtagswahl, damit wir dann auch noch ein bisschen was zu besprechen haben. Dieses Horrorszenario, das die AfD in dieser Bilanzplenardebatte entworfen hat, Brandenburg am Abgrund. Was ist da dran? Die Töne waren ja teilweise schon ziemlich schrill.
Ja, ganz eindeutig, zumindest meine Sicht da. Das ist ein Horrorszenario, das nur dafür da ist, um mehr Wählerinnen und Wähler zu gewinnen aus Sicht der AfD. Also die ganzen Vergleiche, das sei hier alles wie in der späten DDR, Meinungsdiktatur. Die SPD hätte Brandenburg runtergewirtschaftet. Es gäbe dauernd Schönfärberei, ne? Also dass hier die Lage besser dargestellt werde, wie eben in der DDR, dass man sagt, hier läuft alles super, hier läuft aber gar nicht super. Also schwierig, würde ich sagen. Komplett Wahlkampf und ja auch Angstmache, was da teilweise dann so rausgeholt wird, um den Leuten zu sagen, hier, wenn ihr weiter SPD wärt, dann habt ihr bald quasi nichts mehr, weil euch alles genommen wird und so. Also schwierige Sache.
Genau, schwierig. Durchaus substanzieller war ja dann teilweise auch noch die Kritik anderer Oppositionsparteien, die durchaus gesagt haben, zum Beispiel das Beispiel Tesla, da bindet man sich schon sehr an einen Konzern, bei dem wir inzwischen wissen, ganz so sicher und stabil ist das Unternehmen ganz offensichtlich doch nicht, weil da auch Leute jetzt entlassen werden.
Absolut, das ist eben so ein Punkt, da muss sich die Landesregierung mal einige Argumente ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, glaube ich, als dass man das in den letzten Monaten so gemacht hat. Nach dem Motto Tesla, super, hier unser neuer Boom und so, und der hat natürlich auch Arbeitsplätze erstmal gebracht. Jetzt wird das alles schon so ein bisschen schwieriger, was die Arbeitsplätze betrifft, und das Wirtschaftswachstum wird auch nicht permanent nach oben gehen, wie man das jetzt immer so gerne nach außen trägt. Das ist natürlich boomt hier zeitweise, aber man muss eben zum Beispiel auch mal gucken auf die Löhne, und da ist Brandenburg eben nicht ganz weit vorne, was Tariflöhne zum Beispiel betrifft, oder es gibt immer noch sehr großen Niedriglohnsektor, also ein Drittel der Menschen hier arbeiten im Niedriglohnbereich oder als Aufstocker, brauchen zusätzlich Geld. Das ist eine Baustelle, die hat diese Koalition nicht wirklich bearbeitet. Und da gibt es durchaus inhaltliche Punkte, über die man definitiv diskutieren muss und die sich die Koalition auch mal sozusagen auf der Minusseite anschauen muss.
Mit anderen Worten, der Wahlkampf in Brandenburg wird genug Themen haben, über die man diskutieren kann, über die man sich auch streiten kann. An der Stelle aber erstmal danke dir, Amelie, für deine Einschätzung. Und wir bleiben natürlich dran und freuen uns dann darauf, wenn wir dann so zum Sommer hin sehr viel intensiver nochmal auf die Bilanz von Kenia, von der Kenia-Koalition in Brandenburg schauen werden und dann natürlich auf die Wahl.
Das machen wir.
Ich danke dir. Ciao.
Tschüss.
Das war's für diese Woche mit der Spreepolitik. Zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp. Falls Sie jeden Abend ein Update zu den wichtigsten Geschichten aus der Region haben wollen, Der Tag in Berlin und Brandenburg, unser werktäglicher Partner-Podcast vom Vorabendprogramm im rbb-Fernsehen. Super kompakt, nur 11 Minuten lang, dafür mit allem, was man nicht verpasst haben sollte an dem Tag. Der Tag in Berlin und Brandenburg zu finden in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch uns, die rbb24 Spreepolitik. Fragen, Anmerkungen oder Wünsche gerne als Mail an spreepolitik@rbb-online.de. So wie Adelheid und Kira es getan haben, die hier im Podcast von der Organisation LifeBridge Ukraine gehört haben, sich als medizinische Helferinnen engagieren wollen und uns gebeten haben, ihre Angebote an die Organisation weiterzuleiten. Das machen wir natürlich, und danke für euren Einsatz. Und eine freundliche Erinnerung noch am Ende, falls Sie uns mögen, stimmen Sie gerne für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Wir treten nämlich beim Publikumsvoting an. Abstimmen können Sie auf deutscher-podcastpreis.de. Dort klicken auf Jetzt voten, ich weiß, Denglisch, und dann einfach dort in der Kategorie Beste Information die Spreepolitik suchen und natürlich abstimmen. Den Link finden Sie aber auch nochmal in unseren Shownotes. Danke fürs Zuhören. In dieser Woche sagt Sebastian Schöbel.